Dann darf ich die Sitzung eröffnen und die Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit feststellen. Dann kämen wir zum gemütlichen Teil des Abends, den Doppelhaushalt 2026-27. Bevor wir in die Tagesordnung einsteigen, möchte ich, da der Kollege auch hier anwesend ist, möchte mich bei Herrn Hensler bedanken, den Fachbereichsleiter des Fachbereiches Finanzen, der über Jahre maßgeblich die Haushaltsaufstellung seitens der Verwaltung vorbereitet und in den Beratungen uns jeweils mit Rat zur Seite gestanden hat. Herr Hensler, wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles, alles Gute und von dieser Stelle nochmal sehr herzlichen Dank für die geleistete Arbeit. Dann kommen wir zu Punkt 4.1, Beschluss über das Verfahren der Haushaltsaussprache. Hierzu liegt Ihnen eine Vorlage vor. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Gibt es Gegenstimmen? FDP, UWG. Gibt es Enthaltungen? Herr Gader, dann ist das mit überwältigender Mehrheit angenommen. Und dann fahren wir jetzt in der Tagesordnung fort. Ich darf noch mal darauf hinweisen, mit den 120 Minuten, wir haben entsprechende Redebeiträge zunächst von den Fraktionsvorsitzenden und die Gesamtzeit wird auf 120 Minuten festgelegt. Und wir werden dann, wenn wir zu der Abstimmung kommen, nicht mehr in Einzeldebatten der Einzelpunkte einsteigen, sondern das muss während der Gesamtdebatte, während der 120 Minuten, müssen alle Punkte angesprochen werden. Ich werde also die weiteren Punkte, die da in 4 Punkt folgende erfolgen, keine Wortmeldungen mehr zulassen, sondern das muss alles vorher abgehandelt werden. Da müssen wir dann ziemlich straight durchgehen, wenn wir heute noch nach Hause kommen wollen. Okay, dann darf ich zunächst Herrn Mayer bitten, für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit seiner Rede.
Ja, sehr gut. Geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Der Doppelhaushalt 2026-27, der heute zur Verabschiedung ansteht, ist die Grundlage für eine positive Entwicklung unserer Stadt. Wir halten Kurs bei den Investitionen in Schulen, Sportanlagen und Infrastruktur. Die priorisierten Maßnahmen aus dem Vorreiterkonzept Klimaschutz werden konsequent umgesetzt. Das herausfordernde Ziel der Klimaneutralität bleibt klar im Fokus. Für eine herausragende Gesundheitsversorgung unserer Bürgerinnen und Bürger stützen wir auch in den nächsten Jahren unser Klinikum, intensivieren die Zusammenarbeit mit den Nils-Stensen-Kliniken und bringen einen kommunalen Medizinstudiengang an den Start. Unsere Stadtwerke Osterrück sind entscheidender Partner in der Wärmewende. Sie sichern die Wasserversorgung und forcieren den Breitband- und Netzausbau. Um diese wichtigen Zukunftsinvestitionen finanzieren zu können, stärken wir das Eigenkapital und tragen die Defizite aus dem Bäderbetrieb und dem ÖPNV. Die WIO wird ab 2026 weitere Projekte entwickeln, um den dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wir lassen unsere kulturelle, soziale und bürgerschaftliche Infrastruktur nicht im Stich. Von uns gibt es das klare Signal. Die freien Träger, die Vereine und Initiativen, die vielen engagierten Menschen und ehrenamtlichen Kräfte in unserer Stadt sind unverzichtbare Partnerinnen für ein lebenswertes Osnabrück. Meine Damen und Herren, wieder haben wir ab September in unterschiedlichen Runden beraten, diskutiert, Fragen gestellt, Ideen entwickelt und manches auch wieder verworfen. Vielleicht in diesem Jahr noch einmal intensiver unter jeden Stein geschaut, ob sich dort nicht doch noch eine Einnahmeverbesserung oder eine verantwortbare Ausgabenreduzierung finden lässt. Aber es bleibt dabei, dieser Doppelhaushalt ist nur mit Krediten in bislang nicht gekannter Höhe finanzierbar. Daran hätten auch Einschnitte in sehr schmerzhaften Größenordnungen nur marginal etwas geändert. Die Folgen für den Wirtschafts- und Hochschulstandort, für die Lebensqualität in unserer Stadt, für Integration und sozialen Zusammenhalt, für Bildungserfolg, Chancengerechtigkeit und Gesundheit, für die notwendige Transformation zur Klimaneutralität und vieles mehr wären extrem spürbar geworden. Eine Abwärtsspirale setzt sich schnell in Bewegung, aber ist nur sehr schwer zu stoppen oder gar umzukehren. Wer es nicht glaubt, kann in Städten des Ruhrgebiets oder in manchen Regionen Ostdeutschlands gerne nachfragen. Gilt ein Standort erstmal als unattraktiv, zieht es Unternehmen, Studierende und Fachkräfte an andere Orte und sinken die Gewerbesteuereinnahmen, dann ist der Weg aus einem solchen Tal heraus aus eigener Kraft nicht mehr zu schaffen. Aber meine Damen und Herren, Osnabrück ist eine attraktive Stadt, ein Oberzentrum mit Strahlkraft und wir schöpfen unser Potenzial noch lange nicht voll aus. In den nächsten Jahren entwickeln wir Lokviertel und Mackengelände zu modernen urbanen Quartieren, in denen qualifizierte Arbeitsplätze und gutes Wohnen zusammenkommen. In Osnabrück finden Start-ups perfekte Bedingungen und treffen auf die Menschen, die Wachstum und Erfolg unterstützen. Im Jahr 2026 wird auch endlich das zentrale Projekt Neumarkt mit seinen positiven Effekten für die gesamte Innenstadt angegangen. Auch dafür geben wir heute die Mittel frei. Wir werden den Stadtbaurat unterstützen, damit die wichtigen Projekte der Innenentwicklung identifiziert, begleitet und vorangetrieben werden können. Das ist in der Regel mühsamer als das Projekt auf der grünen Wiese, aber es lohnt sich. In unseren Stadtteilen und Quartieren schlummern noch riesige Potenziale. Im nächsten Jahr werden die grünen Finger 100 Jahre alt und wir werden eine Charta zu ihrem Schutz verabschieden. Auch diese Themen bilden sich im Haushalt ab und viele engagierte Menschen arbeiten dafür. Einigen unserer Mitmenschen kommt Kritik an öffentlicher Verwaltung und den Mitarbeitenden sehr leicht über die Lippen oder fließt allzu ungehemmt in die Tastatur. Großartige Sachkenntnis geht damit leider in aller Regel nicht einher. Ich erlebe in meiner politischen Arbeit sehr viele, sehr engagierte und hochkompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Verwaltung und in städtischen Gesellschaften. Das Engagement für die Sache und unser aller Gemeinwohl ist vielfach herausragend. Dafür danke ich an dieser Stelle im Namen meiner Fraktion sehr, sehr herzlich. Die Einsicht in die Notwendigkeit von Veränderungen geht nicht immer einher mit einer entsprechenden Bereitschaft, dieser Einsicht Taten folgen zu lassen. Dieses Zitat stammt aus der Analyse der Ausgangslage der Initiative für einen handlungsfähigen Staat. Und weiter: Es braucht einen Aufbruch, es braucht beherzte Reformen in vielen Bereichen. Der Druck, ins Handeln zu kommen, ist enorm. Daran liegt eine große Chance. Sie muss genutzt werden. Osnabrück ist mit einer schlechten finanziellen Lage nicht alleine. Es gibt kaum eine Kommune in Deutschland, die es nicht trifft. Alle sind darauf angewiesen, dass die zitierten beherzten Reformen gelingen, vor allem auf Bundesebene. Mütterrente, Erhöhung der Pendlerpauschale und Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie sind eben keine Reformen. Eine Verschlechterung der Einnahmesituation ist das Letzte, was wir brauchen. Was wir stattdessen sehr gut gebrauchen könnten, wären beispielsweise Vereinfachungen bei der Gewährung von Hilfen. Eine einzige Bedürftigkeitsprüfung zu Beginn des Prozesses mit zentraler Verwaltung der eingereichten Unterlagen würden sofort viel Kapazitäten in die Sozialverwaltung freisetzen. Wir haben Menschen zu Vollzeit-Behördengängern gemacht, anstatt ihnen effektiv zu helfen. Hier kann das Geld eingespart werden und nicht durch einen Generalverdacht gegen die Schwachen in unserer Gesellschaft. Wir bringen erstmals explizit einen Ansatz für die Bekämpfung von Kinderarmut in diesen Haushalt ein. Nicht durch direkte Hilfen, die weiter Aufgabe des Bundes bleiben, sondern durch Unterstützung von Angeboten und Möglichmachen. Das ist vorausschauende Politik. Noch einmal ein Zitat aus genanntem Bericht. Deutschland kann es sich nicht leisten, bildungsferne Kinder und Jugendliche auszuschließen. Wer heute nicht ausbildet, trägt später die sozialen Kosten. Außerdem werden alle verfügbaren Arbeits- und Fachkräfte in unserer alternden Gesellschaft dringend benötigt. In unserem Bildungssystem hängt der Erfolg in viel zu starkem Maß von der Herkunft ab. Das wissen wir seit Jahrzehnten. Und diese Schere zwischen Kindern aus den sozial schwachen Familien und Kindern aus sozial besser gestellten Familien öffnet sich bereits in frühem Kindesalter. Wir sehen auch in unserer Stadt, dass Kinder bei der Einschulung teilweise erhebliche Defizite mitbringen. Eine lange gemeinsame Zeit in gut ausgestatteten Krippen und Kitas mit abgestimmten Konzepten der frühkindlichen Bildung kann sehr viel bewirken. Wenn die Beitragsfreiheit, die heute beschlossen wird, dazu führt, dass keine Familie mehr wegen der Kosten dieses Angebot ausschlägt, dann ist es ohne Frage zum Wohl der Kinder und ihrer Chancen auf dem weiteren Lebensweg. Außerdem werden Eltern dadurch in die Lage versetzt, früher in den Beruf zurückzukehren und mehr Stunden zu arbeiten. Dieses Arbeitskräftepotenzial stärkt unseren Wirtschaftsstandort. Wir stehen für Förderung junger Familien in der Breite und da, wo es am notwendigsten ist. Wer allerdings, wie Sie, meine Damen und Herren von der CDU, eine kommunale Eigenheimförderung etablieren möchte, zielt auf den privilegiertesten Teil der Bevölkerung. Hören Sie doch endlich auf, den Menschen weismachen zu wollen, dass die 60er, 70er Jahre zurückkommen. Genauso wie die Erhöhung der Pendlerpauschale auf Bundesebene ist die Eigenheimförderung für den Klimaschutz kontraproduktiv und es profitieren nur die, die sowieso überdurchschnittlich viel haben. Lassen Sie uns im Frühjahr gemeinsam mit der Verwaltung Instrumente entwickeln, wie wir den Generationswechsel in unseren vorhandenen Ein- und Zweifamilienhausgebieten gestalten können. Und für die notwendige energetische Sanierung wird unser Programm Osnabrück saniert einen Beitrag leisten. Dann wird daraus auch sinnvolle Stadtentwicklung. Mein Fazit: Osnabrück ist ein starkes Oberzentrum. Wir haben viel auf den Weg gebracht, was die Lebensqualität hebt, Wirtschafts- und Hochschulstandort stärkt, Integration möglich macht und den Schwächeren in unserer Gesellschaft hilft. Wir können die hohe Neuverschuldung aushalten und akzeptieren, weil es wieder besser werden kann. Aber dafür brauchen wir endlich die immer wieder versprochenen Reformen und die Mithilfe aller. Wenn viele nur ich rufen, ist eben nicht allen geholfen. Auch hohe Einkommen, große Vermögen und Renditen sind nur in einem funktionierenden Staat möglich, der verlässliche Rahmenbedingungen schafft, investieren kann und sich um all seine Bürgerinnen kümmert. Diesen Gedanken der Solidarität müssen wir wieder stark machen und gemeinsam mit den vielen klugen Köpfen in unserem Land für die nachholende Digitalisierung und Erleichterung in den bürokratischen Abläufen sorgen. Wir Grüne haben dieses Vertrauen in unsere Stadt, unser Land und in Europa. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Schönen Dank, Herr Mayer. Dann darf ich jetzt Herrn Keiter ans Mikro bitten.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, die Haushaltslage ist schwierig. Das Defizit ist in diesem Jahr außergewöhnlich hoch. Aber viel schlimmer, das ist kein Einmaleffekt. Das ist der mittelfristige Trend der kommenden Jahre. Wir sollten uns aus meiner Sicht aber trotzdem die Frage stellen, was ist die Ursache? Ist das eine kommunale Ursache? Ist es eine rein kommunale Ursache? Denn die Wahrheit liegt nach unserer Auffassung darin, dass gerade auch Bund und Land einen großen Teil dieses Defizits zu verantworten haben. Im Juni diesen Jahres wurde uns im Finanzausschuss dargestellt, wie sehr das Land uns unter Verletzung des Konnexitätsprinzips hängen lässt. Besonders hervorzuheben sind hier essentielle Bereiche wie die Kinderbetreuung und die Krankenversorgung. Bei der Kinderbetreuung fehlen ganze 42 Millionen Euro von 82 Millionen Euro jährlich. Beim Klinikum fehlen 15 Millionen. Ich finde es unabhängig von Regierungsmehrheit nicht richtig, sich bereits mit diesen beiden Positionen auf Kosten von Kindern und Kranken allein 57 Millionen Euro Erstattung gegenüber der Stadt Osnabrück zu sparen. Das ist mehr als die Hälfte unseres gesamten Defizits. Trotz gegenteiliger, warmherziger Bekundungen gilt hier, die Zahlen lügen nicht. Doch dies können wir nicht ändern, sondern wir müssen uns auf unsere eigene Verantwortung konzentrieren. Und wir können auch stolz darauf sein, was in Osnabrück alles gut läuft. Einen ganz herausragenden Job macht aus meiner Sicht die Osnabrücker Wirtschaft. Die Gewerbesteuereinnahmen nehmen seit 5 Jahren kontinuierlich zu. Jedes Jahr, trotz des Bundestrends, den es gibt, 5 bis 10% dazu. Es ist eine ganz tolle Leistung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, aber es ist auch eine ganz besondere Leistung der Wirtschaftsförderung und der Verwaltungsspitze, denn die Wirtschaft braucht genau das Gleiche wie jeder andere auch: Vertrauen, Verlässlichkeit und pragmatische Lösungen, und das bekommt sie ganz offensichtlich. Auch hier lügen die Zahlen nicht. Auch diese hohen Gewerbesteuereinnahmen ermöglichen es uns, dass wir überhaupt noch Investitionen machen können. Aber wir müssen priorisieren. Denn ich höre in letzter Zeit häufiger mal, wenn für das eine Geld da ist, muss auch für das andere Geld da sein. Aber da muss ich sagen, wenn wir Geld ausgeben, findet keine Verdoppelung des Euros statt, sondern wir können ihn nur einmal ausgeben. Die Verwaltung schlägt uns dazu einen Schwerpunkt im Bereich Bildung vor. In der 10-jährigen Finanzplanung sind über 500 Millionen Euro für Schulen vorgesehen. Ich bedanke mich ausdrücklich bei der Verwaltung für diesen Schwerpunkt, denn jeder Euro, den wir in Bildung investieren, in unsere Kinder investieren, zahlt sich später um ein Vielfaches aus. Und ich muss sagen, auch als Kommunalpolitiker, dass wir unseren Kindern gute Chancen und Startmöglichkeiten für die persönliche Entwicklung auch einfach schaffen sollten. Wir unterstützen diesen Schwerpunkt ausdrücklich. Was dabei aber viele vergessen: gute Bildung beginnt bereits in der Krippe. Ich fände es auch cool, wenn wir die finanziellen Möglichkeiten hätten, um die Krippengebühren abzuschaffen und die Personalausstattung in den Kitas zu verbessern. Wir als CDU-Fraktion sind der Auffassung, dass wir lieber in Qualität und Verlässlichkeit investieren sollten. Wir unterstützen deshalb zum einen die Verbesserung des Betreuungsschlüssels durch die Einführung der dritten Kraft. Das ist ein Meilenstein in der Kinderbetreuung. Zudem haben wir seitens der CDU-Fraktion in den Haushaltsberatungen durchgesetzt, dass wir in den kommenden beiden Jahren Ausfalltage mit mehr Mitteln für Springerkräfte reduzieren. Denn wenn morgens die Info kommt, dass aufgrund von Personalerkrankungen keine Kinderbetreuung stattfindet, ist das nicht gut für die Kinder, für die Eltern und auch für die Arbeitgeber. Sehr spontan und überraschend. Sollen die in Osnabrück ohnehin schon vergleichsweise niedrigen Krippenbeiträge komplett abgeschafft werden oder möchten wir, dass Betreuung verlässlich mit einem verbesserten Betreuungsschlüssel stattfindet? Die CDU-Fraktion hat sich für Qualität und Verlässlichkeit entschieden. Der zweite Schwerpunkt, den wir gesetzt haben, ist das Thema bezahlbares Wohnen und die Stärkung der Schaffung von Wohneigentum. Viele Menschen hätten kein Problem mit Altersarmut, wenn sie sich zu Erwerbszeiten eine Wohnung hätten finanzieren können. Und auch junge Familien ziehen vielfach in den Landkreis, weil der Eigentumserwerb in Osnabrück selbst für Einkommen im Bereich der oberen Mittelschicht nicht mehr möglich ist. Hier kommt das Gefühl auf, dass Leistung sich nicht mehr lohnt. Und das spaltet unsere Gesellschaft. Deshalb haben wir gefordert, eine Wohneigentumsförderung aufzulegen, ähnlich der früheren Eigenheimzulage. Leider gibt es dafür heute absehbar keine Mehrheit. Aber auch bei den Osnabrücker Sonderbauabgaben müssen wir runter. Mir erschließt sich bis heute nicht, wie man von Familien eine Infrastruktur-Sonderabgabe für soziale Einrichtungen, also zum Beispiel für Krippen und Kitas, verlangen kann, wenn man auf der anderen Seite für kostenlose Bildung eintritt. Da zahlt die junge Familie mehr für diese Sonderabgabe für die Beiträge als für die Beiträge für die gesamte Krippenzeit. Das ist ausgesprochen widersinnig. Wir konnten der Mehrheitsgruppe aber immerhin abringen, dass wir diese Sonderabgabe für die Kitas und andere soziale Einrichtungen zwar nicht endgültig, aber zumindest bis Ende 27, also für die gesamte Geltungsdauer dieses Haushaltes, aussetzen. Wir brauchen zweifelsohne sozial geförderten Wohnraum. Aber wir brauchen auch eine Verbesserung der außergewöhnlich niedrigen Eigentumsquote von 30%. Das betrifft unsere Mittelschicht, das betrifft alle, die daran glauben, dass sich Leistung lohnen sollte. Das betrifft nicht irgendwelche reichen Leute, sondern es betrifft die Breite der Gesellschaft. Wir verbuchen heute mit dieser weiteren Aussetzung zumindest einen Teilerfolg in die richtige Richtung. Unser dritter Schwerpunkt ist die Förderung des Zusammenhalts unserer Gesellschaft. Das ist die Förderung des Sports. Wenn wir gemeinsam in ein VfL-Stadion investieren, was ich ausdrücklich richtig finde, dann dürfen wir den Breitensport aber nicht vergessen. Ich konnte deshalb die Vorbehalte von Grün-Rot nicht ernsthaft nachvollziehen, warum die Mittel des kommunalen Investitionsprogramms nicht möglichst zügig und vom Fachbereich priorisiert in Sportteilen und Kunstrasenplätze investiert werden sollten. Immerhin gibt es nun endlich die Einsicht, dass das sinnvoll ist. Die Vereine haben lange darauf gewartet. Es kann doch nicht sein, dass sich Sportvereine jedes Jahr zusammensetzen und mühevoll über knappe Spielzeiten auf Kunstrasenplätzen einigen. Wir als CDU-Fraktion unterstützen diesen Weg und haben außerdem 500.000 Euro für die Sportentwicklungsplanung durchgesetzt. Hier muss mehr Dampf auf den Kessel. Zuletzt möchte ich das Thema der kommunalen Steuern ansprechen. Die ganze Wahlperiode geht es der Mehrheitsgruppe immer wieder um die Einführung neuer Steuern. Schon in der Koalitionsvereinbarung war einer der wenigen konkreten Punkte die Einführung der Grundsteuer C. Nicht ohne Grund ist sie bis heute nicht umgesetzt. Die nächste neue Steuer der Mehrheitsgruppe war die Beherbergungssteuer. Ich dachte, wir wollen Osnabrück gemeinsam für Touristen attraktiver machen. Stattdessen werden dadurch Übernachtungen teurer und bürokratischer. Obendrein wurde dann auch noch vorgeschlagen, das Büro der Marketinggesellschaft und der Wirtschaftsförderung zu schleifen. Unser Standortmarketing läuft richtig gut. Wie kann man denn nur versuchen, diesen Bereich, der zeigt, wie viel wir zu bieten haben und wie gut Osnabrück funktioniert, so angehen? Eine sachliche Erklärung bleiben Sie bis heute schuldig. Ich bin froh, dass das nach zähem Ringen vom Tisch ist, doch die Beherbergungssteuer bleibt, trotz der dringenden Mahnung der Wirtschaftsförderung. Nun aber das neueste Projekt der Mehrheitsgruppe, die Verpackungssteuer. Auch wenn ich neue Steuern grundsätzlich eher skeptisch sehe, lasse ich mir im Sinne von vermeintlicher Sauberkeit und Umweltschutz gerne erklären, wie es funktionieren soll. Aber bis heute habe ich keinen sinnvollen Vorschlag gesehen, was die Menschen, wenn sie eine Pizza bestellen oder sich einen Döner holen, danach mit der Verpackung machen sollen, um diese Steuer zu vermeiden. Deshalb stellt doch bitte erstmal einen inhaltlichen Antrag, statt blind zu besteuern. Bisher heißt das, was ihr macht: Döner, Pizza, Burger wird einfach teurer. Auch hier ein klarer Unterschied zur CDU. Wir wollen die Gastronomie nicht finanziell und bürokratisch schwächen und Bürgerinnen und Bürger nicht unnötig belasten. So sind die Unterschiede im Ergebnis, glaube ich, klar. Die CDU steht für qualitativ hochwertige Bildung und Kinderbetreuung, für bezahlbares Wohnen mit der Chance auf Wohneigentum und für eine Stärkung von Vereins- und Breitensport. Und wir sind der Auffassung, dass wir mit dem Geld auskommen sollten, was wir zur Verfügung haben, statt ständig neue Steuern zu erfinden. Ich möchte mich trotz dieser Unterschiede, die im Sinne der politischen Unterscheidbarkeit herausgearbeitet werden müssen, in der Sache aber bedanken. Die meisten Beschlüsse tragen wir gemeinsam. Die Atmosphäre bei den Haushaltsberatungen war ausgesprochen konstruktiv. Und auch wenn Populisten von rechts und von links oft den Eindruck schüren, der Staat oder die Politik oder gleich ganz Osnabrück würden nicht funktionieren, dieses in Osnabrück einzigartige Format der interfraktionellen Haushaltsgespräche zwischen Politik und Verwaltungsspitze funktioniert ausgesprochen gut. Es ist ein Ausdruck demokratischer Stärke unserer Stadt. Die CDU-Fraktion wird als größte Fraktion im Rat der Stadt Osnabrück diesem Haushalt geschlossen zustimmen. Ein besonderer Dank gilt noch Florian Kaulbach, der die Gespräche als Finanzausschussvorsitzender sehr versiert, verlässlich und mit dem Ziel der Einigung im Sinne Osnabrücks erfolgreich geleitet hat. Und ebenso bedanke ich mich bei der Finanzverwaltung für die enge fachliche Begleitung, auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Keite. Frau Hamburger, das Reis, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender Hagedorn, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir beraten heute über den Verwaltungsentwurf für den Doppelhaushalt 26-27 und damit über eines der wichtigsten politischen Steuerungselemente, das wir in der Hand haben. Der Blick in die Zahlen zeigt uns sehr klar, wir stehen finanziell unter erheblichem, massiven Druck. Die Verwaltung prognostiziert für die kommenden Jahre eine deutliche Steigerung der Kassenkredite. Bis zu 222 Millionen Euro neue Kredite könnten bis 2027 notwendig werden. Gleichzeitig steigt die Zinslast der Stadt von ca. 10 Millionen Euro im Jahr 24 auf voraussichtlich ca. 22 Millionen Euro im Jahr 27. Unberücksichtigt bei der Zinslast ist ehrlicherweise der positive Effekt der Konzernfinanzierung von bis zu 5 Millionen im Jahr. Dennoch, diese Zahlen sind eine Mahnung. Sie zeigen, wie eng unsere Spielräume sind und wie ernst die Lage tatsächlich ist. Doch es sind nicht die Zahlen alleine, die uns leiten. Es sind die Menschen in unserer Stadt, Familien, Kinder, Berufstätige, Alleinerziehende, Seniorinnen und Senioren, Menschen, die jeden Tag darauf vertrauen, dass unsere Stadt funktioniert, sozial, gerecht und verlässlich. Und deshalb sage ich heute hier sehr klar, gerade in Zeiten knapper Kassen muss der Haushalt aus unserer Sicht sozialdemokratisch bleiben. Eine der wichtigsten Fortschritte dieses Haushalts wird die im Rat beschlossene Abschaffung der Elternbeiträge für Krippen, Horte, Kindertagespflege ab dem Kita-Jahr 26-27. Das ist ein riesengroßer Schritt für Osnabrück und viele Familien. Denn dieser Schritt bedeutet eine echte finanzielle Entlastung, gerade für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen. Gleiche Bildungschancen, weil frühkindliche Bildung nicht vom Einkommen abhängig sein darf. Standortattraktivität, weil Osnabrück familienfreundlicher wird und damit dem Fachkräftemangel entschieden entgegenwirkt. Und auch das gehört zur Wahrheit. Diese Entscheidung ist eine Investition. Eine Investition in Bildung, Teilhabe, Integration und Zukunft. Gleichzeitig sehen wir im Verwaltungsentwurf, dass die Stadt weiterhin hohe Summen in Bildungsinfrastruktur investiert. Rund 362 Millionen Euro in Schulen, Kitas und Jugendinfrastruktur bis 2027. Und das ist sehr gut angelegtes Geld, denn wer bei Kindern spart, spart an der Zukunft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Wohnungsfrage ist die soziale Frage unserer Zeit und Osnabrück bildet da keine Ausnahme. In unserer wachsenden Stadt leben inzwischen ca. 170.000 Menschen. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum steigt seit Jahren und viele Familien, Alleinerziehende und Senioren spüren diesen Druck. Und deshalb ist klar, Bezahlerwohnraum bleibt für uns eines der zentralen sozialdemokratischen Ziele dieses Haushalts. Wir setzen uns ein für den Ausbau geförderter Wohnungen über unsere kommunale Wohnungsgesellschaft der WIO. Klare Quoten für bezahlbaren Wohnraum in neuen Quartieren. Den Erhalt bestehender und die Förderung neuer Preisbindungen, um Verdrängungen zu verhindern. Eine aktive Bodenpolitik, damit Grund und Boden nicht spekulativen Interessen überlassen wird. Wir wollen Osnabrück zu einer Stadt machen, in der Menschen wohnen können, arbeiten, deren Kinder hier aufwachsen, deren Leben hier verankert ist. Wohnen ist kein Luxusgut, Wohnen ist Daseinsvorsorge und genauso werden wir es behandeln. Darüber hinaus werden wir die Zuwendung für das Frauenhaus erhöhen und nicht nur eine weitere 30-Stunden-Stelle schaffen, sondern zusätzlich 1,25 Stellen bis Ende 27 finanzieren. Solange bis Land und Bund Mittel aus dem neuen Gewalthilfegesetz bereitstellen. Wir stärken das Frauenhaus bewusst und deutlich, nicht nur, weil es notwendig ist, sondern weil es unseren sozialdemokratischen Anspruch entspricht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Haushalt, der Zukunft gestalten will, braucht einen klaren Fokus auf Mobilität. Und zwar auf eine Mobilität, die bezahlbar, klimafreundlich und zugänglich ist. Die Quartiersgarage am Moskaubad plus flächendeckendes Anwohnerparken als Pilotprojekt werden wir heute mehrheitlich beschließen. Gott sei Dank. Mobilität in Wohngebieten neu zu denken, Möglichkeiten und Freiräume für die Anwohnerinnen und Anwohner schaffen, bedeutet die Mobilität wenden und die Aufenthaltsqualität in den Quartieren zu steigern. Für uns als SPD bedeutet Mobilität vor allem auch Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. Wir unterstützen, dass der Verwaltungsentwurf weiterhin Mittel für die Modernisierung des Busnetzes, für barrierefreie Haltestellen und für die Weiterentwicklung der Mobilitätsstrategie vorsieht. Wir brauchen ein System, das für alle funktioniert. Pendlerinnen und Pendler, Familien mit und ohne Auto, Radfahrende, zu Fuß gehende, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, Jugendliche, die in ihrer Stadt flexibel unterwegs sein wollen. Und gerade in finanziellen schwierigen Zeiten müssen wir Prioritäten setzen und der ÖPNV ist eine dieser Prioritäten. Es geht nicht nur um Klimaschutz, es geht auch um soziale Gerechtigkeit. Mobilität entscheidet darüber, wer teilhat und wer ausgeschlossen wird. Einer der wichtigsten Entscheidungen der heutigen Sitzung ist der Startschuss für den Neumarkt. Ein gemeinsames politisches Bekenntnis mit Mut zu Veränderungen, mehrheitlich getragen mit einem klaren Signal an die Bürgerinnen und Bürger. Ein weiterer sozialdemokratischer Schwerpunkt, der im Haushalt sichtbar sein muss, ist der Ausbau und Erhalt unserer sozialen Infrastruktur. Denn die Wahrheit ist, die Kosten im sozialen Bereich steigen, nicht weil wir zu viel soziale Arbeit machen, sondern weil die Herausforderungen größer sind. Und schon heute liegen die Ausgaben im Bereich Kinder- und Jugendhilfe bei über 150 Millionen Euro jährlich. Und diese Aufgaben, meine Damen und Herren, werden nicht weniger. Mehr Beratungsbedarf, mehr Prävention, mehr soziale Betreuung, mehr Herausforderungen durch Zuzug, Fluktuation und gesellschaftliche Veränderungen. Für uns bedeutet das, wir investieren lieber in Prävention, bevor wir später in Reparaturmaßnahmen investieren müssen. Das heißt konkret Stärkung der Jugend- und Familienzentren, Unterstützung freier Träger, Ausbau von sozialen Unterstützungsangeboten und Streetwork, Ausbau von Schulsozialarbeit, Förderung niedrigschwelliger Angebote in Stadtteilen und besonderen Bedarf. So sieht nachhaltige Sozialpolitik aus, meine Damen und Herren, und das spiegelt sich in unserem Haushalt wider. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, der Haushalt zeigt eine schwierige Situation. Die Zinslast steigt, die Schulden steigen, die Einnahmen wachsen nicht im gleichen Tempo wie die Ausgaben. Und dennoch sagen wir als SPD-Fraktion, Finanzpolitik bedeutet nicht, soziale Leistungen zu streichen. Wir priorisieren klar, wir investieren gezielt, wir sparen da, wo es verantwortbar ist, aber nicht dort, wo wir Menschen fallen lassen würden. Und ich sage deshalb sehr deutlich, wir werden nicht zulassen, dass Konsolidierung auf dem Rücken derjenigen stattfindet, die es am wenigsten tragen können. Gleichzeitig erwarten wir, und das sage ich auch ausdrücklich, konkrete Entlastungen durch Land und Bund. Kommunen können die steigenden Kosten für Unterbringung, Bildung, Energie, Personal und Infrastruktur nicht alleine schultern. Wenn Aufgaben übertragen werden müssen, dann müssen sie auch finanziert werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Haushalt ist kein einfacher Haushalt. Dennoch setzen wir wichtige und richtige Schwerpunkte, die ich gerne nochmals betone. Gebührenfreie Kinderbetreuung ab 26/27. Bezahlbarer Wohnraum in neuen und bestehenden Quartieren. Starker ÖPNV und Mobilität für alle. Soziale Infrastruktur, die trägt, bevor sie zerbricht. Verantwortungsvolle Haushaltsführung ohne sozialen Kahlschlag. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Osnabrück steht vor großen Herausforderungen, aber auch vor großen Möglichkeiten. Unser Haushalt ist ein Werkzeug, um die Stadt sozial gerecht, zukunftsfähig und lebenswert zu halten. Wir stehen als SPD-Fraktion geschlossen hinter dem Kurs. Wir stehen für Verantwortung, wir stehen für Solidarität, wir stehen für eine Stadt, in der kein Mensch zurückgelassen wird. Vielen Dank. Auch ich möchte mich herzlich bei der Finanzverwaltung bedanken für die gute Zusammenarbeit, für die ganze Vorbereitung und bei den Fraktionen für die ausgesprochen gute kollegiale Zusammenarbeit und freue mich auf die nächsten Haushaltsberatungen. Ich sage es jetzt aber auch mal ganz ehrlich, ich bin froh, dass jetzt bald Weihnachten kommt. Danke.
Dem letzten Halbsatz können wir uns sicher anschließen. Herr Dr. Thiele, bitte.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Rahmen der Haushaltsberatung haben wir die Zahlen geprüft, die geplanten Ausgaben, Investitionen und Einsparpotenziale analysiert. Bedauerlicherweise sehen wir hier nur ein Fortsetzen der bisherigen Maßlosigkeit, keinerlei Sparwillen und keinerlei Ideen für die Zukunft unserer schönen Stadt. Klare Prioritätensetzung, Fehlanzeige. Die geplanten Ausgaben steigen erneut, die Einsparmöglichkeiten bleiben ungenutzt. Stattdessen sehen wir die Tendenz, in alte Muster zurückzufallen. Mehr Ausgaben, keine klare Prioritätensetzung eben. Gerade in Zeiten angespannter Haushaltslage und zunehmender Herausforderungen, sei es bei Bildung, Infrastruktur und Klimaschutz, muss der Haushalt fokussiert werden. Wir brauchen nicht nur Rezepte der Kostenminimierung, sondern auch eine Neuorientierung, die den Haushalt nachhaltig stabilisiert. Wir brauchen eine Konzentration auf Kernaufgaben, effizientere Verwaltungsprozesse, die Verwaltung zwar versucht, aber es ist immer ein langer Prozess, und eine klare Ausschöpfung der bestehenden Potenziale. Und da reicht es nicht, wenn der Kämmerer sagt, dass wir uns nicht kaputt sparen dürfen. Helfen würde es, wenn der Kämmerer uns übers Jahr verlässliche Zahlen liefern würde. Das wäre schon mal was. Dieser Haushalt steht unter selbstgemachten finanziellen Belastungen, wie zum Beispiel das Stadion für den VfL, die Einführung der Beherbergungssteuer und die Kosten für mehr Bürokratie einbringt und die Beherbergungssteuer, wiedermalige Einführung der Baumschutzsatzung, ewig grüßt das Murmeltier. Schon sind wieder vorab viele Bäume gefällt worden. Es ist immer der gleiche Quatsch, den wir machen, anstatt den Bürgern eigentlich das zu geben, nämlich Vertrauen, was sie verdient haben. Sowie Abschaffung der Elternbeiträge im Krippenbereich wird uns ungeplante Kosten on the top bringen. Zunächst zu den geplanten Ausgaben für den VfL, auch wenn die Befürworter im Rat sagen, dass dadurch mindestens 40 Millionen Euro Finanzhilfe zur Sanierung des Stadions keinerlei weiteren Investitionen in den Schulen wegfallen. Auf welcher Wolke leben wir? Diese Rechnung sowie die Rechnung, wie viel Geld wir dadurch in die Stadt gespült wird, fällt Ihnen mit Sicherheit in Zukunft auf die Füße. Dafür muss ich kein Prophet sein. Die geplanten Mittel für den VfL gefährden andere wichtige kommunale Aufgaben wie Bildung, soziale Fürsorge und Infrastruktur. Im Hinblick auf die Einführung der Beherbergungssteuer. Diese Maßnahme ist eine zusätzliche Belastung für Unternehmen, Gastgeber und wird auf die Touristen umgelegt, und zwar auf Kosten der Wettbewerbsfähigkeit und Akzeptanz der Betroffenen. Dieser Schritt bringt mehr Schaden als Nutzen. Das Gastgewerbe im Osnabrücker Umland wird sich freuen, die Gäste aufzunehmen, und ein weiteres Bürokratiemonster ist erschaffen. Und auf die Verpackungssteuer werden sich besonders die Kunden freuen, denn sie sind es, die den Spaß am Ende bezahlen müssen. Die Einführung der Baumschutzsatzung sowie die damit verbundenen Personalkosten von jährlich mindestens 160.000 Euro werfen ebenfalls Fragen auf. Die ersten privaten Baumbesitzer haben eben schon die Bäume gefällt. Und es kommt immer die Säge dann zum Einsatz, wenn die Stadt etwas will. Und die Stadt darf das dann einfach umsetzen. Und für den Bürger ist das dann deutlich schwieriger. Schließlich möchte ich auf die Abschaffung der Elternbeiträge im Krippenbereich eingehen. Zwar ist die Entlastung von Familien ein verständliches Ziel, doch bei einer katastrophalen Haushaltslage von Schulden bis zu 1 Milliarde Euro im Jahr 2030 und Zinsen und Zinseszins sind solche Maßnahmen nur schwer zu rechtfertigen. Wir reden hier über 7 Millionen Euro Einnahmen, auf die die Mehrheitsgruppe verzichten will. Seit Monaten warten wir auf deren Gegenfinanzierungsvorschlag. Ja, das werde ich auch gleich erläutern. Mehrheitsgruppe der vergangenen Woche, damit das Land den Großteil finanzieren wird. Das ist der Witz des Jahrhunderts. Das Land wird sich stärker an den Personalkosten beteiligen. Aber wir haben insgesamt jetzt schon von der Verwaltung geplant 8 Millionen Euro mehr Personalkosten als Schulden und wird dann letzten Endes 15 Millionen Euro Schulden ausmachen.
Herr Dr. Thiele, kommen Sie bald zum Schluss.
Bei Ihren Vorschlägen der Gegenfinanzierung, Verpackungssteuer und so weiter, kommen Sie mal gerade vielleicht auf 5,5 Millionen. Das ist eben, wie gesagt, rein rechnerisch schon echt lächerlich. Und nichtsdestotrotz möchte ich noch mal an Sie alle appellieren, ernsthaft über die Folgen dieser Haushaltskonsolidierung nachzudenken, wenn wir sie denn mal wirklich betreiben würden. Ich möchte mich bedanken bei der Finanzverwaltung, ich möchte mich auch bei den Kollegen der anderen Fraktionen bedanken, dass wir so ausführlich über diese Dinge geredet haben, allerdings nicht zu einem Schluss gekommen sind, der einen wirklichen Doppelhaushalt rechtfertigt mit Sparwillen. Danke.
Dankeschön. Herr Dr. Gers, bitte.
Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt meinen Dank aussprechen. In einer schwierigen Lage verrichten Sie sehr gute Arbeit mit großem fachlichen Können und hoher Leistungsbereitschaft. Bitte geben Sie das auch den Kolleginnen und Kollegen so weiter. Dieser Haushalt ist nicht genehmigungsfähig. Und das wissen wir eigentlich auch alle. Dennoch gehen wir davon aus, dass er trotzdem genehmigt wird. Und zwar deshalb, weil alle anderen Kommunen im ganzen Land genau dasselbe Problem haben und ebenfalls über die Maße im Defizit stecken. Das zwingt viele Kommunen in die Schuldenfalle. Und so ist ein immer größerer Teil des Haushaltes für Zins- und Tilgungszahlungen aufzuwenden. Und das hat dann die üblichen Folgen. Die öffentliche Infrastruktur in Bereichen wie ÖPNV, Kultur, Jugendarbeit, Suchtprävention, Klimaschutz und vieles mehr gerät dadurch unter dauerhaften Finanzierungsdruck. Auch in dieser Stadt haben wir in der jüngeren Vergangenheit freiwillige Ausgaben beschlossen, die den Haushalt zusätzlich belasten. Ich denke hier nur an die private medizinische Hochschule oder an den Umbau des Stadions. Doch darum geht es nicht, denn grundsätzlich sollte eine Kommune finanziell in der Lage sein, Projekte dieser Größe anfassen zu können. Die Hauptursache für dieses strukturelle Finanzierungsdefizit sind die stetig steigenden Pflichtaufgaben, die durch Bund und Länder beauftragt, jedoch nicht von ihnen finanziert werden. Deshalb fordern auch alle Kommunen die strikte Einhaltung des Grundsatzes, wer bestellt, bezahlt. Prinzipiell richtig. Doch ist das Problem damit vom Tisch? Nein, denn dann ist das Defizit nur an einer anderen Stelle. So oder so wird immer eine öffentliche Kasse belastet. Grundsätzlich stellen wir die Richtigkeit der Aufgaben nicht in Frage. Sie müssen erledigt und damit auch bezahlt werden. Die klassische Lösung sieht dann so aus. Zunächst wird die Erhöhung der Einnahmen durch ein entsprechendes Wachstum in Aussicht gestellt, bei dem sich quasi als Nebeneffekt auch die öffentlichen Kassen wieder füllen würden. Sollte das nicht klappen, wird auf viele Bereiche mit Sparpotenzial hingewiesen, welche man endlich mal ausschöpfen könnte, dann wäre das Problem schon zu lösen. Beides ist utopisch. Wir würden ein über mehrere Jahre durchgehendes Wachstum von fast 3% benötigen, um auch nur annähernd genug Geld in die öffentlichen Kassen zu bekommen. Das hat in der Vergangenheit nicht geklappt und ist auch in Zukunft nicht zu erwarten. Bleiben also Einsparungen. Gespart haben wir in der Tat so sehr, dass wir unsere Infrastruktur über die Jahre immer weiter auf Verschleiß gefahren haben. Nur dann mussten wir einsehen, dass auch das seine Grenzen hat. In der Vergangenheit galt es als grundsätzlich richtig, dem Staat Geld vorzuenthalten, weil es dort, wie lange behauptet wurde, nicht gebraucht werde. Vielmehr sei es an anderer, privater Stelle richtiger und besser eingesetzt. Ich war wirklich überrascht, als dieselben Akteure, die das immer als unumstößliche Wahrheit verkauft haben, innerhalb weniger Tage nach der letzten Bundestagswahl bereit waren, eine 180-Grad-Wende bei diesem Gedanken hinzulegen und 600 Milliarden Euro über Kreditaufnahme eben jenem Staat zur Verfügung zu stellen, der dieses Geld doch angeblich nie gebraucht hat, beziehungsweise nicht damit umgehen kann. Hier sollte uns ein Widerspruch auffallen. Mit Blick auf das Sondervermögen ist es mehr als deutlich, dass es immer schon ein Fehler war, die Höhe der Staatseinnahmen nicht den wachsenden Aufgaben anzupassen. Wir brauchen eine deutliche Erhöhung der Einnahmen. Die muss vor allem dort ansetzen, wo sie am wenigsten die Ökonomie hemmt und gleichzeitig die soziale Ungleichheit abzubauen hilft. Es ist keine Neuheit, dass hier vor allem die Vermögensteuer und die Erbschaftssteuer in Frage kommen. Im Übrigen, hätte man die Vermögensteuer beibehalten, hätte der Staat in der Zeit von 1997 bis heute zusätzliche Einnahmen von 500 bis 700 Milliarden Euro haben können. Das heißt, auch das gesamte Sondervermögen, das jetzt über Kredite in die öffentlichen Kassen fließen wird, hätten wir zur Verfügung haben können, ohne dafür auch nur einen Cent Zinsen bezahlen zu müssen. Ohne grundsätzliche Änderungen bleiben vor allem auch kommunale Haushalte Stückwerk und verkommen zu Reparaturarbeiten an einem System, das, so wie es ist, den Anforderungen der Zukunft nicht entsprechen kann. Hier ist ein Lernprozess erforderlich, bei dem wir erkennen, warum wir überhaupt erst in diese Situation geraten sind. Wir lehnen den Haushalt ab. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Schönen Dank, Herr Dr. Gers. Wir sind jetzt mit den Fraktionsreden durch und kommen jetzt zu den Einzelwortmeldungen. Da notieren wir jetzt mal mit, was wir schaffen, müssen wir sehen. Ne? Also bitte nicht böse sein, wenn es nicht jeder reinschafft. Okay, dann rufe ich als erstes Herrn Bücker auf.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte zu zwei Themenbereichen dieses Doppelhaushalts Stellung nehmen. Das ist zum einen der Bereich der Angebote für Jugendliche. Hier werden bestehende Freizeiteinrichtungen und auch Hilfsangebote auf hohem Niveau weitergeführt. Da wird nichts kaputt gespart. Als ein Beispiel ist hier das Jugendparlament zu nennen, das sich ganz besonders in die Stadtpolitik einbringt. Vielen Dank erstmal an die Jugendlichen. Und wir sind deswegen... Wir sind daher auch der Antragsinitiative des Jugendparlaments zum Tisch-Bank-Kombinationen auf Spiel- und Bolzplätzen, ist einer von den Punkten unter vier, sehr gerne gefolgt. Die Argumentation hat uns überzeugt. Wir haben den Zeitraum für die Umsetzung etwas strecken müssen im OSB-Ausschuss, aber die Osnabrücker Servicebetriebe werden da zügig loslegen und da wird etwas passieren im Sinne der Jugendlichen. So, harter Schnitt, Themenwechsel, besonders für Marius Keite wird es bestimmt interessant, denn jetzt geht es um Abfall und es geht um die Vermüllung der Innenstadt. Zuletzt habe ich einen sehr eindrucksvollen Abend gehabt in Allerheiligen, dem sogenannten Westfalentag. Da bin ich durch die Innenstadt gegangen abends, überquellende Mülleimer, Kaffeebecher, Einwegplastik in jeder Ecke. Und wir setzen mit diesem Doppelhaushalt einen deutlichen Akzent in Richtung Müllvermeidung, indem wir die Verwaltung mit der Einführung der kommunalen Verpackungssteuer beauftragen. Damit machen wir Mehrwegverpackungen günstiger als Einwegplastik. Das ist der entscheidende Punkt. Wir machen es günstiger. Und Die Verpackungssteuer kommt nicht irgendwie aus heiterem Himmel, sondern es ist die logische Folge unserer Initiativen der letzten Jahre. Wir haben ein Verbot des Einweggeschirrs bei Großveranstaltungen auf städtischen Flächen beschlossen. Wir haben ein Förderprogramm für Mehrweggeschirr aufgelegt. Wir haben die Durchsetzung der Mehrwegangebotspflicht eingefordert. Also es gibt das Mehrweggeschirr in allen möglichen Fastfood. Es wird einfach nicht genutzt. Das Angebot ist da, aber es wird nicht genutzt, weil es ganz einfach nicht günstiger ist, das zu machen. Und wir haben auch eine Initiative gestartet, die nach den Vorschlägen der Inverkehrbringer von Einwegverpackungen zur Müllvermeidung fragt. Also, und das hat Marketing Osnabrück hat das auch gemacht und hat sich der Sache angenommen und ist mit der Industrie- und Handelskammer, dem Hotel- und Gaststättenverband, dem Handels- und Dienstleistungsverband Osnabrück-Emsland und der Wirtschaftsförderung ins Gespräch gekommen. Und im Juli diesen Jahres wurden uns die Ergebnisse vorgestellt. Das war aber nicht viel. Es war eigentlich gar nichts, was da kam. Den Verursachern von Einwegverpackungsmüll ist da ehrlich gesagt ganz wenig eingefallen. Die Verantwortung wurde ganz allein auf die Verbraucher geschoben. Deshalb kommt jetzt die Verpackungssteuer. Ja? Wir haben ein Gesprächsangebot gemacht. Wir haben gefragt, welche Vorschläge habt ihr? Aber es kam nichts. Und Verpackungssteuer, das Wort Steuern, verstehen wir in Verbindung mit dem Wort lenken. Wir wollen also umsteuern. Es geht nicht nur ums Geld eintreiben, sondern es geht ums Lenken. Wir wollen mit der Verpackungssteuer wegkommen von überquellenden Mülleimern, Einwegmüll in der Innenstadt. Und wir wollen auch wegkommen, dass wir immer weiter zusätzliches Personal einstellen müssen, das die Stadt dann letzten Endes wieder sauber macht. Und Tübingen und Konstanz haben die Verpackungssteuer eingeführt und haben bewiesen, dass es gelingt, Mehrweg zu fördern und Müllvermeidung zu stärken. In Konstanz ist seitdem die Müllmenge um 7% zurückgegangen. Diesen Weg werden wir in Osnabrück auch gehen. Und das Prinzip, nachdem Gewinne privatisiert werden und für die negativen Folgen, in diesem Fall die Vermüllung der Innenstadt, die Allgemeinheit aufkommen muss, das wird hier endlich einmal gebrochen.
Ja? Herr Bücker, die drei Minuten.
Letzter Satz. Wir gehen davon aus, dass wir in Zukunft weniger Personal dafür bezahlen müssen, achtlos weggeworfenen Müll wieder einzusammeln, weil wir so Müll vermeiden. Das ist eine gute Nachricht. Wir freuen uns auf ein saubereres Osnabrück mit deutlich weniger Einwegplastikmüll. Dankeschön.
Herr Kaulbach, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte ebenfalls gerne zwei Punkte aus dem Haushaltsentwurf einmal ansprechen, und zwar einmal mein persönliches Highlight und mein persönliches Lowlight aus den Beratungen. Mein persönliches Highlight ist eigentlich 4.9 der heutigen Tagesordnung, und zwar geht es da um die geplante medizinische Hochschule, für die in diesem Haushalt erstmalig reguläre Planmittel eingestellt werden. Und ich muss sagen, das Projekt steht exemplarisch für die große Stärke, die wir in unserer Stadt haben, aktuellen Problemen der Zeit zu begegnen. Und das mit einer sehr, sehr breiten Mehrheit. Laut Kassenärztlicher Vereinigung sind in Niedersachsen rund 560 Kassensitze unbesetzt. Speziell ländliche Regionen, aber auch mittelgroße Städte, da würde ich jetzt Osnabrück auch mit einer gewissen Vorsicht oder einordnen, sind besonders gefährdet, was die medizinische Versorgung angeht. Und mit einer medizinischen Fakultät begegnen wir aktiv dem Ärztemangel in der Stadt und in der Region Osnabrück. Eine eigene Fakultät wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass die Studenten später in Osnabrück bleiben. Studien belegen explizit einen Zusammenhang zwischen dem Niederlassungsort und dem Studienort. Und das wird selbstverständlich auch Auswirkungen haben auf andere Bereiche in unserer Stadt. So besteht die Möglichkeit, bestehende Strukturen und Netzwerke weiter zu verbessern. Hier seien die bundesweit hoch anerkannten Gesundheitsstudiengänge wie Pflegemanagement oder Hebammenwissenschaften genannt. Außerdem werden wir die beiden Osnabrücker Kliniken, die sich ja selbst in einem großen Transformationsprozess befinden, davon profitieren. Und nicht zuletzt wird Osnabrück als Universitätsstadt größer und bekannter, einem Hinblick auf die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Stadt großartige Chance. Das Lowlight hingegen ist aus meiner Sicht die Verpackungssteuer, die Sie mit der Mehrheitsgruppe einführen möchten. Und ich kaufe Ihnen, Herr Bücker, ich kaufe Ihnen in dem Zusammenhang sogar ab, dass Sie die Verpackungssteuer im Wesentlichen aufgrund der erhofften positiven Steuerungswirkung einführen möchten, nicht zur Finanzierung der Abschaffung der Krippenbeiträge. In Klammern, der Effekt ist im Übrigen auch sehr, sehr gering, wenn man sich einfach mal die Mittel anschaut, die für 2026 und 2027 dafür voraussichtlich fließen werden. Sicherlich wird es den einen oder anderen dazu verleiten, seine Speisen nicht mehr to go zu konsumieren, sondern in einem Lokal von einem Porzellanteller. Das wird aber ganz sicher nicht die Mehrheit sein. Manche Menschen können oder wollen schlicht nicht vor Ort essen. Vielleicht, weil sie keine Zeit haben oder sich dann das obligatorische Getränk dazu einfach nicht leisten möchten. Der Einführung von Mehrwegsystemen mit eingetupperten Dönern oder wagenradgroßen Pizzaboxen aus Plastik kann ich mir ebenfalls nur schwer vorstellen. Und so wird ein Großteil weiterhin Einwegverpackungen in Anspruch nehmen. Es entsteht keine Steuerungswirkung, sondern es wird einfach nur teurer für alle. Parallel dazu schaffen wir ein neues bürokratisches Monster. Abgesehen von dem dann notwendigen Personal in der Stadtverwaltung müssen die Gastronomen Kassen umstellen, Melde- und Deklarationspflichten erfüllen und ihre Kunden informieren. Ja, ich komme sofort zum Ende. Da helfen auch keine gegenläufigen Fördermaßnahmen wie in Tübingen, wo jetzt wo damals bei der Einführung 75% von Industriespülmaschinen gefördert wurden. Insofern, das war mein Lowlight. Insgesamt möchte ich mich aber ganz herzlich bedanken bei den konstruktiven Haushaltsberatungen, insbesondere bei der Finanzverwaltung. Herr Hensler, das wurde schon angesprochen, es ist Ihr letzter Haushalt. Nochmal vielen Dank für die Unterstützung. Und auch Herr Philipp und Herr Schäfer, ganz herzlichen Dank für die professionelle Begleitung. Dankeschön.
Schönen Dank. Jetzt den Finger als erstes hat der Herr Panzer oben, aber wenn der Alfring erst reden möchte, dann müssen wir untereinander klar machen.
Vielen Dank, wir haben uns innerhalb der Fraktion geeinigt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, wir alle wissen, der Haushalt unserer Stadt steht in diesem Jahr unter besonderem Druck. Steigende Kosten, sinkende Spielräume und wachsende Anforderungen verlangen uns viel ab. Doch gerade in Zeiten knapper Mittel zeigt sich, wo die Prioritäten einer Stadt liegen und was uns wirklich wichtig ist. Und wir treffen mit dem Doppelhaushalt 2026-27 klare Entscheidungen. Wir investieren in die Zukunft, wir investieren in Lebensqualität und wir investieren in Chancen für kommende Generationen. Ein Beispiel dafür sind die Investitionen in die verkehrliche Anbindung des neuen Lokviertels. Ein neues Stadtquartier entsteht, modern, urban, lebendig und es braucht eine Infrastruktur, die es trägt. Mit besseren Wegen, neuer Mobilität, sicheren Verbindungen schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass Wohnen, Arbeiten und Freizeit dort gelingt. Das ist Stadtentwicklung mit Weitblick. Zudem investieren wir in unsere kommunale Wohnungsbaugesellschaft, denn die derzeit am Markt aufgerufenen Quadratmeterpreise von 18 bis zu 18 Euro den Quadratmeter kalt für Neubaumieten, die kann sich doch tatsächlich niemand leisten. Genauso wichtig ist aber auch der Bereich, der uns vielleicht am nächsten liegt, unsere Schulen. Wir haben trotz angespanntem Haushalt nicht gespart, wenn es um die Bildung unserer Kinder geht und das ist ein starkes Zeichen. Nur mal beispielhaft, die Heiligenwegschule erhält eine umfassende Erneuerung im Umfang von 2,8 Millionen. Die Grundschule in der Dodesheide 1,25 Millionen. Die Bergschule Lüstring 2,8 Millionen. Und mit dem Neubau der Friedensschule, für den wir im kommenden Jahr erneut beeindruckende 22 Millionen Euro investieren, setzen wir ein Zeichen. Bildung ist für uns keine Sparmasse, Bildung ist die Grundlage unserer Zukunft. Besonders erfreulich ist zudem der Beginn der Planung für eine Quartiersgarage am Moskaubad. Warum ist dieses Projekt so wichtig? Quartiersgaragen sind ein Schlüssel für die Verkehrswende. Sie bündeln den ruhenden Verkehr, entlasten Wohnstraßen, schaffen Raum für Begegnungen und ermöglichen es, dass Menschen ihr Auto abstellen, bevor sie ins Quartier fahren. Weniger Verkehr im Wohngebiet bedeutet mehr Lebensqualität, mehr Sicherheit und mehr Platz für moderne Mobilitätsformen. Dass wir dieses Konzept nun im Umfeld des Moskaubads angehen, ist ein starkes Signal für eine nachhaltige und kluge Stadtentwicklung. Und wenn wir über soziale Infrastruktur sprechen, dann müssen wir über eine Entscheidung reden, die wie kaum eine andere zeigt, wofür wir stehen. Die Abschaffung der Beiträge für Krippen und Horte. Das ist ein Meilenstein, sozial, familienfreundlich und zutiefst sozialdemokratisch. Denn Bildung und Betreuung dürfen keine Frage des Geldbeutels sein, meine Damen und Herren. Jede Familie soll sich darauf verlassen können, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind, ohne dass dadurch finanzielle Hürden entstehen. Diese Entscheidung entlastet Eltern spürbar, stärkt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und schafft echte Chancengleichheit. Und die Stellungnahme der Wirtschaftsförderung Osnabrück zeigt, sie ist auch ein Standortfaktor für die Wirtschaft in Osnabrück.
Herr Alfring, kommen Sie bitte zum Schluss.
Ja, unser Haushalt ist angespannt, aber wir setzen Prioritäten. Die Herausforderungen sind groß. Aber unsere Antworten darauf sind klar. Und ich danke Ihnen allen, dass Sie gemeinsam mit uns diesen Weg gegangen sind. Vielen Dank.
Dankeschön.